SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Mein Gast heute Vormittag ist Gina Schöler. Frohes neues Jahr und herzlich willkommen bei Leute.
Guten Morgen,
danke schön. Frohes neues Jahr klingt erstmal blöd. Also wir sagen ganz ehrlich, wir haben die Sendung im letzten Jahr aufgezeichnet. Und frohes neues Jahr ist sozusagen das Motto dieser Sendung. Es geht um Glück und Sie sind eine selbsternannte Glücksministerin. Oder die selbsternannte Glücksministerin mit einem Bundesadler, so leicht verfälscht, mit allem, was dazugehört, halt nur nicht mit einem Stammplatz am Regierungstisch. Hatten Sie eigentlich schon mal mit der Bundesregierung irgendwie Kontakt?
Ja, tatsächlich. Also am Anfang des Projektes haben wir so den Hintergedanken gehabt, mal gucken, wann wir den ersten bösen Brief kriegen. Mhm. Aber im Laufe der Zeit gab es immer mehr Kontakte und Feedback auch aus Berlin. Also von Claudia Roth bis Heiko Maas tatsächlich auch schon einen Brief von Angela Merkel, jetzt gerade die Woche von Sarah Wagenknecht erhalten. Die Medien haben die Politiker schon über das Projekt befragt. Also Wolfgang Schäuble wurde schon zitiert, Winfried Kretschmann. Da waren schon einige dabei, die das Ministerium für Glück mittlerweile auf dem Schirm haben. Mal mit einem Augenzwinkern, mal mit einer kritischen Äußerung, aber durch die Bank weg eigentlich positiv und sehr neugierig.
Also das ist ein Projekt, das aus einer Uni-Abschlussarbeit entstanden ist. Darüber werden wir noch ausführlich reden. Aber wenn Sie sagen, selbst Angela Merkel hat schon geschrieben, möchte ich gerne ein bisschen was über den Inhalt wissen.
Das war damals die Einladung zu der Auftaktveranstaltung von der Bürgerdialogsreihe Gut Leben in Deutschland. Und da habe ich zusammen mit Kooperationspartnern in Mannheim Bürgerdialog organisiert zu dem Thema eben, wie wollen wir leben, wie gut können wir leben in Deutschland. Und da gab es da eine offizielle Einladung von der Frau Merkel nach Berlin.
Der Sie gefolgt sind?
Der ich natürlich gefolgt bin. Natürlich.
Und da gab es auch einen direkten Kontakt?
Naja, es gab ein Händeschütteln. Ne? Da waren schon sehr viele Leute unterwegs. Das war eine große Veranstaltung. Aber sie hat schon so ein bisschen auf mein Namensschild hier Glücksministerin geschielt und war kurz verwundert. Also das war schon eine witzige Begegnung. Ja.
Sie sind ja noch relativ jung, 30 Jahre alt. Es gab schon noch jüngere Menschen am Kabinettstisch. Ich denke an die ehemalige Bundesfamilienministerin Claudia Nolte. Die war, glaube ich, 27, als sie Ministerin wurde. Wäre tatsächlich ein echtes Regierungsamt für Sie eine Geschichte, wo Sie sagen würden, oh ja, warum eigentlich nicht? Ich habe jetzt so viel Expertenwissen angehäuft in Sachen Glück.
Also ich sage tatsächlich mittlerweile, sag niemals nie. Also ich sage niemals nie, weil mit diesem Projekt, mit diesem Ministerium echt die unglaublichsten Dinge passieren und ich bin offen und neugierig in viele Richtungen. Ich habe letztes Jahr durch die Kooperation auch mit dem Bundesjustizministerium aber so hinter die Kulissen mal spicken dürfen, wie denn so ein echtes Ministerleben aussieht. Und ich habe da damals zum Heiko Maas gesagt, ich weiß nicht, ob ich eine echte Ministerin werden möchte. Aber mal gucken, was sich noch alles ergibt, was alles passiert.
Glück ist ja eine sehr verschiedenartig zu definierende Geschichte. Man kann Glück im Spiel haben, Glück in der Liebe, Glück in was weiß ich auch immer. Wie definieren Sie eigentlich Glück?
Die obligatorische Frage nach der Definition. Mhm. Ich weigere mich eigentlich strikt, eine Definition von Glück rauszugeben. Ich habe natürlich so meine eigene persönlich, aber ich möchte die Leute eher durch diese ganzen Aktionen und Angebote des Projektes dazu animieren, sich selbst ihr Glücksrezept zusammenzubasteln. Von daher gibt es keine universelle Definition von mir.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Gina Schöler, die als Glücksministerin, als selbsternannte Glücksministerin, ja, das weiterführt, was mal als Universitätsabschlussidee entstanden ist, also Glücksministerium. Gibt es eine Menge Gesprächsstoff heute Vormittag in Leute. Und Sie haben 222 Anstiftungen Ihres, in Anführungsstrich muss man immer sagen, Ministeriums für Glück und Wohlbefinden, so heißt es korrekt, 222 Anstiftungen gepackt in ein Buch namens Das kleine Glück möchte abgeholt werden. Wo haben Sie diese 222 Anstiftungen, von denen die meisten von Ihnen selbst verfasst wurden? Wo haben Sie die her genau? Laufen Sie mit Notizzetteln durch den Alltag?
Na, im übertragenen Sinne tatsächlich schon. Also als ich angefangen habe, mir zu überlegen, wie könnte so ein ministeriales Buch aussehen, habe ich zum einen gemerkt, ich möchte den Leuten kleine, alltagstaugliche Dinge mit auf den Weg geben. Ich möchte keinen Ratgeber schreiben, weil es da einfach schon genug gibt. Ich möchte wirklich was Handfestes, was Umsetzbares machen. Und ich möchte gleichzeitig dazu anregen und ermutigen, die Augen und die Ohren und das Herz aufzumachen im Alltag, weil da draußen schon ziemlich viel Gutes passiert, aber wir manchmal vor lauter Stress und hier Scheuklappen und Alltag dran vorbeirennen. Und dementsprechend habe ich mich einfach mal konzentriert, was passiert mir denn so? Was nehme ich denn so in meinem Leben wahr? Und habe dann angefangen, diese Momente zu sammeln. Und wenn man einmal damit anfängt und Achtung hat Nebenwirkungen, dann kann man nicht mehr damit aufhören, weil plötzlich lauert das echt überall. Und diese Augenblicke und Begegnungen und Momente habe ich zusammengefasst in Kurzgeschichten.
Immer so eine Seite ungefähr pro Geschichte, also gut zu lesen. Mir ist aufgefallen, dass sehr viele dieser Geschichten im Grunde genommen im übertragenen Sinne die Forderung aufstellen, liebe Menschen, lebt doch ein bisschen wie Vögel. Also setzt euch auf eine Stromleitung und schaut in die Landschaft hinein und macht nichts. Also das lese ich da so öfter mal raus. Ist das eine richtige Einstellung aus Ihrer Sicht?
Naja, es kommt natürlich darauf an, welche Geschichten Sie jetzt gelesen haben, auf was Sie sich beziehen. Ich meine, Thema macht mal ein bisschen langsamer, beobachte deine Situation und reagiere nicht immer sofort. Davon gibt es einige. Aber es gibt auch viele Geschichten, die zur Aktion aufrufen und wo dann die Vögel auch vom Strommast mal runterklettern müssen oder in die Weite, in die Ferne ziehen sollten. Also es ist komplett unterschiedlich, so individuell, wie wir Menschen selbst sind.
Ein Beispiel im Buch ist, dass Sie sich selbst zum Geburtstag einen Fallschirmsprung geschenkt haben, mit Todesangst aus dem Flugzeug gesprungen sind. Wo ist da das Glück?
Naja, ich habe schon seit etlichen Jahren habe ich Höhen- und Flugangst. Und behindere mich dadurch selbst, weil ich unglaubliches Reisefieber immer habe und Fernweh habe. Und das passt nicht zusammen. Und das hat mich dann so gefuchst. Da habe ich überlegt, okay, wie kann ich mich denn selbst schocktherapieren? Und habe dann gesagt, komm, hier, Komfortzone. Begebe ich mich mal intensiv daraus. Und habe mich selbst herausgefordert. Und das hat gut funktioniert, weil ich den Fallschirmsprung toll fand. Aber jetzt nachhaltig gegen die Flugangst hat es noch nicht geholfen.
Aber es hat in Ihnen Glückshormone irgendwie entstehen lassen.
Also Sie haben zwar schon gesagt, Todesangst, ja, aber die Hormone, die da ausgeschüttet werden, die sind unfassbar. Hm.
Ich habe das vor 30 Jahren auch mal gemacht. Ich würde es aber nie nochmal machen.
Ich auch
würden
nicht.
Sie? Okay, sind wir uns einig.
Aber die Erfahrung war es definitiv wert. Und vor allem sich selbst so herauszufordern und zu kitzeln, hat Spaß gemacht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Ein Hochschulprojekt mündete in dieses, ja, jetzt für Sie auch hauptberufliche Projekt, Glücksministerin zu sein. Hauptberuflich heißt, das ernährt Sie sogar. Ne?
Das ernährt mich mittlerweile, einfach weil ich mich so sehr in dieses Thema verliebt habe und so viel Sinn und Spaß in dieser Tätigkeit gesehen habe, habe ich mich entschlossen, komm, schreibst du dir das auf die Visitenkarte, machst es beruflich weiter. Und ich gebe Vorträge, mache Workshops, veranstalte Events unterschiedlichster Art und Weise. Und das ist tatsächlich mittlerweile mein Brotjob, der auch meinen Vermieter glücklich macht.
Was bringen Sie für Voraussetzungen mit, als Glücksministerin erfolgreich zu sein? Also Sie sind, habe ich schon gesagt, muss man bei Frauen normalerweise vorsichtig sein, bei Ihnen darf ich sagen, also 30 Jahre alt, also recht jung, mit natürlich nicht so viel Lebenserfahrung wie ein 60-Jähriger, 70-Jähriger, eine 60-70-Jährige. Warum würden Sie sagen, nehmen die Menschen, die in Ihren Vorträgen Ihnen zuhören, Sie trotzdem als Glücksexpertin ernst?
Das ist eine tolle Frage und das begeistert mich auch jedes Mal wieder, weil meine Zielgruppe, mich schüttelt es immer ein bisschen, wenn ich Zielgruppe sagen muss, weil das Thema Glück hat keine Zielgruppe. Es beschäftigt wirklich jeden, von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter, bis aufs Sterbebett ist das Thema Glück und gutes Leben einfach essentiell. Und dementsprechend ist das Feedback eben auch bei Begegnungen, bei Veranstaltungen, egal ob da jetzt Fünftklässler sitzen oder ob da jetzt Ü60 Menschen vor mir sitzen, die nicken und stimmen mir zu, weil ich vielleicht auch einfach Themen anspreche, die universell sind, die zum Nachdenken anregen und stelle viele Fragen.
Ja, da gehen Sie zum Beispiel auch in Unternehmen. Ich habe auf Ihrer Referenzliste im Internet gesehen, dass da Pharmaunternehmen Roche zum Beispiel draufsteht oder auch die Deutsche Bahn. Was erzählen Sie Bahnmitarbeitern zum Thema Glück?
Ich würde das gar nicht so kategorisieren, von welchem Unternehmen die Leute jetzt kommen, weil Mensch ist Mensch. Und wie gesagt, ich stell Fragen und gebe Raum auf unterschiedlichste kreative Weise, dass die Menschen miteinander in Kontakt treten und sich die Fragen für sich selbst oder im Team beantworten können. Und ist jetzt die Frage, ob man jetzt einen Workshop macht oder ob es eher frontal ein interaktiver Vortrag ist, das ist komplett unterschiedlich. Aber der grundsätzliche Tenor ist, wow, die Themen, die du angesprochen hast, die Zitate, die du teilst, die Fragen, die du stellst, die bewegen was in mir. Im ganz Kleinen, aber manchmal auch lebensverändernd. Also ich vergebe echt keine Garantie, was danach passiert.
Spielt bei Ihrem Glücksexpertinnenstatus die Herkunft eine Rolle? Also kann ich mir so vorstellen, dass Sie eine ganz tolle, wunderbare Kindheit und Jugend hatten und das sozusagen eine Basis war? Oder ist das Quatsch?
Also bei mir persönlich spielt das eine Rolle, weil mir das ganz viel Kraft und Input gibt, dass ich das heute so machen kann. Ich hatte eine super Kindheit, möchte ich behaupten. Jetzt so in der Reflexion, gerade auch beim Sammeln der Geschichten, spielte Kindheit immer wieder eine Rolle. Familie, soziales Umfeld. Da habe ich gemerkt, meine Güte, das ist für mich persönlich ist echt ein großer Pfeiler. Also das hat mir viel mit auf den Weg gegeben. Aber generell, was die Menschen bewegt oder was sie mich als Expertin benennen lassen, ist, glaube ich, dass sie sagen, Mensch, das ist irgendwie eine von uns. Die hat es ja noch nicht mal gelernt, aber sie kann es und macht es trotzdem. Und das ermutigt quasi die Menschen dazu, selbst ihr persönlicher kleiner Glücksexperte zu werden.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Gina Schöler ist Leute-Gast, selbsternannte Chefin in einem nicht existierenden Ministerium, das da heißt Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Wir schauen beim Thema Glück, ist ja nicht zum ersten Mal, dass wir über das Thema Glück sprechen, auch in dieser Sendung. Wir schauen immer gerne ins Ausland und stellen uns vor, dass gerade Richtung Asien die glücklichsten Menschen wohnen. Ich weiß gar nicht genau warum. Da gibt es zum Beispiel auch in Bhutan, glaube ich, den einzigen Staat der Welt, der sich einen Glücksminister leistet, oder? Einen echten, oder? Stimmt das nicht?
Also die definieren es jetzt nicht als Ministerium, die definieren es als Kommission. Die haben diese sogenannte Gross National Happiness Commission. Also diese Kommission kümmert sich quasi darum, dass die Bevölkerung regelmäßig befragt wird zum Thema Glück, gutes Leben und Wohlbefinden. Und die messen das Bruttonationalglück.
Im Gegensatz zum Bruttoinlandsprodukt, was wir gerne mal machen.
Also das messen sie natürlich auch, aber das wird quasi gegenübergestellt, beziehungsweise dann natürlich auch mit einbezogen in diese Wohlstandsmessung.
Wie befruchtet der Austausch mit Bhutan Ihre Arbeit als Glücksministerin in offizieller Art in Deutschland?
Dazu muss man sagen, also Bhutan war tatsächlich auch die Inspirationsquelle damals, wo wir das aus dem damaligen Studententeam gesagt haben, Mensch, das, was da in Bhutan läuft, das ist ja echt schon richtig gut und höchst interessant. Warum läuft das bei uns so anders? Warum zählt bei uns dieses höher, schneller, weiter, mehr und das ganze Gerenne nach mehr materiellem Wohlstand? Von daher haben wir uns auf die Fahne geschrieben, lass uns doch selber unser Bruttonationalglück erarbeiten. Und heutzutage stehe ich tatsächlich im Austausch mit diesem G&H Center und treffe mich, naja, regelmäßig nicht, aber wir treffen uns dann und wann mal wieder, wenn es die Möglichkeit ergibt und tauschen uns aus, weil natürlich das Interesse in den westlichen Ländern auch immer mehr zu wachsen scheint, wie denn so die Alternativen aussehen könnten. Und jetzt gerade vor knapp 2 Wochen hatte ich die Möglichkeit, den Premierminister aus Bhutan zu sehen. Also der war hier in Deutschland. Also da passiert, glaube ich, noch richtig viel.
Ja, nämlich, was machen die besser? Was können wir von denen lernen?
Also Bhutan ist es statistisch gesehen nicht unbedingt das glücklichste Land der Welt, aber darum geht's ja auch gar nicht, sondern es geht darum, mal so ein bisschen zu schielen, was machen die oder worauf legen die Wert, was eine nachhaltige Entwicklung von einer Gesellschaft, von einem Land angeht und was können wir uns davon abschauen, beziehungsweise was kann Deutschland adaptieren? Also worauf sollten wir mal Wert legen und den Fokus setzen?
Haben Sie 1, 2 Beispiele?
Naja, allein mal tatsächlich die Bevölkerung ernsthaft zu fragen, lasst uns mal bitte darüber reden, welche Grundpfeiler des guten Lebens ihr braucht, welche Rahmenbedingungen können von außen geschaffen werden, dass jeder individuell besser dafür sorgen kann, dass er im weitesten Sinne glücklich leben kann.
Letztes Jahr, es hat mich ein bisschen überrascht, habe ich irgendwo gelesen, hatten Sie Besuch einer thailändischen Finanzexperten-Delegation, die sich bei uns in Deutschland anschauen wollten, wie unser Glück aufgebaut ist in Deutschland im Allgemeinen, in Westeuropa. Erstaunlich. Man hat immer so den Eindruck, die Thailänder mit ihrer Gelassenheit, die sind eher ein Vorbild für uns. Stimmt gar nicht. Guckt jeder auf das, was er nicht hat?
Das zum einen garantiert auch. Diese thailändische Delegation fand es jetzt einfach interessant, wie die Europäer, wie Deutschland da tickt, was Glück angeht. Witzigerweise kam es bei der Veranstaltung dann auch raus, dass die ein bisschen verwundert waren, dass wir jetzt materiellen Wohlstand nicht höchst interessant finden. Bei denen wiederum ist materieller Wohlstand sehr, sehr interessant. Und generell wollten die einfach sich informieren, wie kriegt Deutschland das hin, wie kriegt das dieses Projekt des Ministeriums das hin, dieses große, wichtige, nachhaltige Thema auch an die Bürger ranzutragen und da Bürgerbeteiligung zu generieren. Und ja, mit Neugierde ab nach Europa war, glaube ich, da das Motto.
Apropos materieller Wohlstand, der ist ja bei uns relativ groß im Vergleich zu vielen anderen Ländern der Welt. Da gibt es diesen blöden Spruch, Geld allein macht nicht glücklich, aber es macht schon einen Unterschied, ob man in der Straßenbahn weint oder im Taxi. Ist es eigentlich aus Ihrer Sicht wirklich so, dass die finanzielle, die materielle Situation da im Grunde genommen keine Rolle spielt beim persönlichen Glücksempfinden?
Also man braucht eine gewisse Grundabsicherung. Das ist auch statistisch bewiesen. Lassen Sie mich eine Zahl in den Raum werfen. Ich glaube, es liegt so um die 60.000 Einkommen im Jahr und ab danach steigt dann das Glücksempfinden nicht weiter an. Also man braucht ein Dach über dem Kopf, man braucht ein warmes Bett und man braucht ein gutes Essen auf dem Tisch. Aber alles, was darüber hinausgeht, trägt nicht maßgeblich zum persönlichen Glück bei.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Vor ein paar Monaten ist das Buch erschienen, Das kleine Glück möchte abgeholt werden. 222 Anstiftungen vom Ministerium für Glück und Wohlbefinden, das es nicht gibt, nur inoffiziell.
Noch nicht, nein.
Und Sie sind die Chefin. Sagen Sie mal eine Zahl zwischen 1 und 222.
168.
Dann gehe ich mal auf die Seite 168, wobei Tipp und Seitenzahl nicht unbedingt übereinstimmt. Planänderung. Lies mal wieder eins deiner Lieblingsbücher, ist hier der eine Tipp. Was steckt genau dahinter?
Die Kurzgeschichte geht darum, dass ich mir spontan einen Tag freischaufel, weil ich einfach eins meiner Lieblingsbücher wiederentdeckt habe und mir spontan dafür Zeit nehme, um mich aufs Sofa zu verkrümeln.
Als Selbstständige?
Als Selbstständige, ja. Das ist Fluch und Segen zugleich.
Sagen Sie eine weitere Zahl bitte.
73.
73, also ich gehe auf die Seite, die Tipps sind nicht durchnummeriert, auf 73. Liederwolken, tanze bis zum Morgengrauen. Oh ja, da kann ich mich dran erinnern. Sie schwanken nach durchmachter Nacht aus dem Zelt hinaus. Und dann?
Ja, und dann sehe ich, wie der Himmel sich färbt und kurz bevor die Sonne dann ihre ersten Strahlen über den Horizont schickt, verkrümle ich mich und genieße diesen ungewöhnlichen Morgen nach durchtanzter Nacht.
Erinnert mich an Harald Junke.
Okay.
Der mal Glück definiert hat als nichts zu tun zu haben und leicht einsitzen.
Dazu gibt es auch eine Geschichte.
Erzählen Sie.
Ja, wo es einfach darum geht, dass ich im Urlaub sitze und ein kleines Getränk vor mir habe und genau diesen Zustand halt beschreibe. Keine Termine und ganz leicht einsitzen. Mhm.
Wir wollen jetzt nicht irgendwie ein Hohelied auf den Alkoholismus singen, aber...
Nein, aber das Leben genießen kann man ja in ganz vielen verschiedenen Facetten und das Thema Genuss ist ganz groß. Also Dinge und Lebensmittel und seine Umgebung mit allen Sinnen wahrzunehmen, das ist schon sehr glücksfördernd.
Wenn man dieses Buch liest, stellt man fest, die Tipps sind unfassbar einfach, aber sehr gut nachvollziehbar. Organisiere eine Wandertour beispielsweise. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Was war bei Ihnen der Ideenauslöser?
Bei der Geschichte jetzt speziell? Mhm. Das war diese Wandertour in Südamerika. Da wurde ich dann inspiriert durch einen freilaufenden Hund. Der hat mich ein bisschen motiviert durch seine Streunerei. Lange Geschichte, beziehungsweise kurze Geschichte, aber kann ja jeder selber schmökern. Die Tipps sind einfach, die Tipps sind alltagstauglich, die sind greifbar. Aber im Eifer des Gefechts vergisst man die manchmal in seinem Leben, in seinem Alltag. Und dazu möchte ich ein bisschen erinnern und animieren.
Mhm. Dazu gehört auch, dass, glaube ich, in jedem Buch eine Karte steckt oder mehrere. Ich weiß nicht, hier ist zum Beispiel eine drin, hinterlasse liebe Nachrichten an andere. Mhm. Sowas von einfach. Was könnte
machen Sie es denn aber auch im Alter?
Ja, ich habe das Buch jetzt vor kurzem erst gelesen, also eigentlich erst diese Woche und also bisher nicht.
Na, dann schreiben wir hier aber gleich nochmal ein Zettelchen und verstecken das irgendwo hier im Studio, oder? Mhm.
Wer ist der Adressat außer meiner Frau?
Das dürfen Sie sich komplett aussuchen. Sie können auch ein Post-it an die Straßenbahn hängen, das ist ja komplett egal.
Ach so?
Ja, ja.
Mhm. Liebe haben Sie das auch ausprobiert?
Ja, ja.
Was hängen Sie da an?
Happiness-Hacking heißt.
Was ist das?
Naja, liebe Sachen an andere verteilen, dass die das dann irgendwie finden und sich freuen oder das mitnehmen, drüber nachdenken. Das kann ja alles Mögliche sein. Das kann ein Zettelchen im Parkautomaten sein. Das kann eine liebe Nachricht an der Nachbarstür. Das dürfen Sie sich komplett kreativ selber aussuchen. Mhm. Und pro Buch gibt's ein Kärtchen, ja. Und die kann man sich auch kostenfrei auf der Webseite bestellen.
Sie könnten auch Seelsorgerin sein.
Bin ich wahrscheinlich schon, ohne dass ich es weiß. Also ich kriege ganz viele E-Mails und Briefe mit Lebensgeschichten und Fragen und sehr, sehr persönliche Einblicke in das Leben von anderen Menschen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Gina Schöler ist Leute Gast. Das kleine Glück möchte abgeholt werden, ist ein Buch mit 222 Anstiftungen vom Ministerium für Glück und Wohlbefinden, das nur inoffiziell existiert. Mit einem echten Bundesadler drauf, hat eigentlich die Bundesregierung da mal irgendwie gemotzt. Hier darf man das, so ein amtliches Symbol verwenden?
Also es ist ja nicht der Originaladler, ne? Der grinst, der grinst ja auch ein ganz klein bisschen, wenn man genau hinguckt. Also ja. Er ist schon abgewandelt, das ist schon ein eigener.
Ja.
Nee, bisher motzen sie nicht, hier toi 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 auf Holz geklopft. Und tatsächlich hat auch Heiko Maas gesagt, geht soweit in Ordnung. Ne?
Also der Justizminister, mit dem Sie Kontakt hatten.
Genau,
der hat, glaube ich, auch ein Kapitel geschrieben im
der
Buch.
Der hat auch eine Geschichte beigetragen.
Nämlich, welche?
Er heißt Grenzgänger und da geht es um seine Erfahrungen während des Triathlons. Also wie es ist, wenn man sich richtig auspowert, wenn man Ziele erreicht, wenn man Grenzen überschreitet, persönliche. Ja, eine schöne Geschichte über das sportliche Auspowern. Aber nochmal zurück, ob die jetzt gemosert haben oder nicht. Die wussten auch nicht so ganz genau, ob man das jetzt darf oder nicht. Also ich habe auch erfahren, dass das wohl auch schon mal Thema beim Jour fix des Bundeskanzleramtes war. Musste ich natürlich herzlich lachen. Aber es tut ja nichts Böses, im Gegenteil. Es animiert ja die Leute dazu, was Gutes zu tun. Und ich glaube, darüber sind die ganz froh.
Wenn man beispielsweise in einem Internetbuchladen seines Vertrauens das Thema Glück eingibt, bekommt man eine, ich glaube, sechsstellige Anzahl an Publikationen. Was zeigt, das Thema Glück ist ein ganz wichtiges Thema, scheint offenbar auch viele Leser zu geben, die darüber lesen wollen. Es gibt massenhaft Ratgeber in allen möglichen Formen und Farben. Warum kommt sowas eigentlich so gut an? Warum ist die Gesellschaft nicht nur so durstig nach Glück, sondern offenbar selbst nicht in der Lage, ohne Ratgeber irgendwie ja Glück leben zu können? Was glauben Sie?
Also ich möchte behaupten, das ist meine subjektive Wahrnehmung, dass die Deutschen sowieso ganz ratgeberanfällig sind.
Okay.
Also egal, was wir machen wollen oder ändern wollen, wir brauchen erstmal einen Ratgeber dafür. Ich bin jetzt nicht der größte Ratgeber-Fan, weil ich finde, man soll das eher selber ausprobieren und sich selbst herantasten und aus intrinsischer Motivation heraus irgendwas machen und nicht von irgendjemandem gesagt bekommen, tu dies oder tu das oder tu jenes.
Weil das widerspricht jetzt Ihrem Buch. Da stehen ja konkrete Tipps drin. Das kann man schon als Ratgeberbuch verstehen.
Ich definiere es eher als Impulsgeber. Ich sage, guck mal, probier mal dies oder jenes aus. Keine Ahnung, ob es dir gefällt. Aber jeder muss sich selbst herantasten, in welche Richtung es gehen kann. Ich sage ja auch nicht, ich weiß, dass es funktioniert. Ich sage, bei mir oder bei der Person, die es geschrieben hat, bei der hat es funktioniert. Vielleicht ist es ja auch was für dich. Mhm. Und warum ist das Thema Glück so groß? Ja, ich glaube, wir suchen heutzutage mehr denn je nach Sinn. Also woran halten wir uns fest? Weniger Menschen sind religiös. Mhm. Ich glaube, dass das auch ein Teil davon ist, warum wir uns an Spiritualität, wenn man es so nennen möchte, oder an Sinnfindung irgendwie da weiter reindenken und reinfühlen möchten.
Ich vermute mal, wenn man eine Umfrage macht, ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, eine Umfrage macht in Deutschland auf der Straße, sind Sie glücklich, ja oder nein? Ich glaube, es würde keine Mehrheit für ja, ich bin glücklich da sein, vermute ich mal. Also reine Spekulation jetzt, eigentlich doch ein unbefriedigender Zustand, oder?
Ja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ne? Also ich meine, gut, jetzt die Antwortwahl zwischen Ja und Nein ist ja schon ziemlich krass. Normalerweise fragt man wahrscheinlich zwischen 1 und 5 oder zwischen 1 und 10. Dann wäre es jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gravierend. Aber ja, die Unzufriedenheit ist zu spüren. Und ich glaube, heutzutage mehr denn je. Also von daher gibt es noch viel zu tun.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wir reden über Glück mit Gina Schöler als Leute-Gast. Das inoffizielle Glücksministerium ist ja entstanden, wir haben schon darüber geredet, auf der Grundlage einer Abschlussarbeit als Kommunikationsdesignerin in Mannheim. Da hatten Sie den Auftrag, mit Kommunikationsmitteln einen öffentlichen Diskurs zu inszenieren über Glück und darüber, wie Menschen leben möchten, um Glück zu empfinden. Und daraus entstand dann die Idee des Glücksministeriums, dass Sie also heute ja als inoffizielles Amt bekleiden. Und wenn man es fortdenkt, Frau Schöler, wenn Sie Ihre Arbeit gut machen, dann machen Sie sich selbst überflüssig.
Also wie wir gerade eben schon festgestellt haben, gibt es da noch so viel Luft nach oben, dass ich mir da keine Gedanken mache. Aber mein Ziel als Glücksministerin ist es tatsächlich, so viele Menschen wie möglich zu erreichen und positiv zu inspirieren, sodass sie wirklich sich selbst und ihr Umfeld besser kennenlernen und auf ihre Wünsche und Ziele und Visionen mehr Wert legen und danach eben auch das Leben gestalten.
Wie läuft denn dieser öffentliche Diskurs, den Sie da schon an der Hochschule als Ziel definiert haben? Wie funktioniert das genau?
Also auf unterschiedlichste Weise. Einmal ganz kreativ auf der Straße mit Street-Art-Aktionen zum Beispiel, wo man mit Installationen im öffentlichen Raum zur Diskussion anregt, wo Leute dann plötzlich stehen bleiben und sich wundern und miteinander ins Gespräch kommen und das vielleicht auch noch fotografieren und online stellen und zu Hause am Abendbrottisch diskutieren. Mal sind es öffentliche Veranstaltungen, mal sind das Themenabende zum Beispiel im Kino. Oder sind das Schulworkshops oder es ist unterschiedlichste Art und Weise, wie man eben die Menschen miteinander ins Gespräch bringen kann.
Ein Erste-Hilfe-Glücksset haben Sie auch mal verteilt. Sieht aus wie ein Erste-Hilfe-Kasten, aber ist kein Verbandszeug drin, sondern bestechen einfache Dinge, glaube ich, wie eine Seifenblasendose und Gummibärchen oder was noch irgendwie war. Was mich zu der Frage bringt, denken wir eigentlich bei der Gestaltung unseres Jetzt und ichs im Hier und Jetzt, ein bisschen komplizierte Frage. Also sind wir zu kompliziert im Grunde genommen? Sollen wir ganz einfach irgendwie an die Sache rangehen?
Passt ja zur Frage, ne?
Ja, genau.
Die Formulierung. Absolut. Sind wir zu kompliziert? Na, dieser Erste-Hilfe-Glücksset-Kasten, das war so ein Ergebnis von so einer Street-Art-Aktion. Ich habe den leer an die Straßenlaterne gehängt mit der Aufforderung drunter, befüll den doch für dich und deine Mitmenschen.
Ach so, da war gar nichts drin. Also kam gar nicht jetzt mit Ideen von Ihnen.
Das ist dann im Laufe der Zeit gefüllt worden von den Leuten selbst. Mhm. Und das spiegelt auch so diese Mentalität des Projektes wieder. Ich gebe quasi Rahmenbedingungen nach draußen, also ich gebe eine Idee nach draußen und die verselbstständigt sich dann. Und die Leute befüllen das mit Leben. Und dann kamen eben von der Nachbarschaft solche Sachen wie Straßenkreide, Postkarten, Teebeutel, was war noch, Seifenblasen. Kleine, witzige Dinge, die einem im Alltag ein Lächeln ins Gesicht zaubern, die einem Spaß machen. Und aber dann trotzdem auch die tiefere Message haben, ja, lass mich doch wirklich mal wieder drüber nachdenken, was würde denn in meinem persönlichen Glücksetkasten, was brauche ich denn, wenn draußen der Tag mal extrem grau und dunkel ist, was würde mich denn erheitern?
Was würde Sie erheitern im persönlichen Glücksetkasten?
Schokodonut.
Ganz klare Geschichte. Ich habe sowieso den Eindruck, auch was in Ihrem Buch steht, so dass die Rückbesinnung aufs Kindliche ist auch irgendwie nie verkehrt, oder?
Ja, also für mich persönlich das Patentrezept, das innere Kind beibehalten, nähren und immer mal wieder aufwecken. Erich Kästner hat das ja auch schon gesagt. Wer erwachsen wird und es kapiert, ein Kind zu bleiben, der hat das Leben verstanden. Und manchmal wird man schräg angeguckt, aber meistens sind die Leute dann außenrum dann genauso erheitert, wenn man plötzlich mal wieder schaukeln geht oder einen Lachanfall auf der Straße kriegt
oder... Oder ich lese von einem Tipp, Sandkasten, im Sandkasten spielen. Ja.
War nicht von mir der Tipp, sind die Sandkastengelüste einer anderen Person gewesen. Aber die hat tatsächlich sich ein Alibi gesucht, aufs Nachbarkind aufzupassen, damit sie endlich mal wieder sich auf dem Spielplatz austoben kann, ohne eben schräg angeguckt zu werden. Und ist doch schön, wie die Leute ihre innere Pippi Langstrumpf oder ihren Michel aus Lönneberger aufrechterhalten.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute,
Sie haben schon von einigen Aktionen gesprochen, die Sie so angestoßen haben mit Ihrem Ministerium für Glück, in Anführungsstrichen geschrieben. PicMop finde ich auch eine ganz schöne Geschichte. Erzählen Sie davon.
PicMop war ein Picknick-Flashmob in Berlin. Das war parallel zu der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität damals in Berlin, als der Abschlussbericht veröffentlicht wurde. Habe ich mit ein paar Initiativen und Organisationen zusammen gesagt, komm, wenn die da... in der Politik über das gute Leben philosophieren und in der Theorie drüber reden, lass es uns doch auf die Straße bringen und erlebbar machen.
Als Kontrast zu diesem Wirtschaftswachstumsschwerpunkt auf der anderen Seite.
Ja, zum einen aber auch so als Schaubild von wegen, guck mal, nicht nur drüber reden, sondern auch machen. Und da haben wir uns die simple Metapher des Picknicks ausgesucht, weil das einfach schön dazu passt, die Zeit mal wieder schleifen zu lassen, die Beine baumeln zu lassen, miteinander die Pause zu genießen, Essen zu teilen und den Sonnenschein die Mittagspause zu frönen. Und dann haben wir uns auf dem Alexanderplatz breit gemacht und es kamen immer mehr Decken von allen Himmelsrichtungen dazu und die Leute haben sich gesetzt und tatsächlich die Passanten wurden dann neugierig, haben sich auch noch mit dazu gesetzt und dann wurde das ein riesiges Picknick draus.
Wunderbar. Insgesamt habe ich den Eindruck, und das ist im Grunde auch ein schönes Schlusswort für heute, ich habe irgendwie den Eindruck, was Sie sagen, ist eine Aufforderung, mehr zu reden, mehr in Kontakt zu kommen, auch teilweise mit wildfremden Leuten. Das klingt jetzt relativ einfach und auch nachvollziehbar und ich würde das sofort unterstreichen. Ist eine wunderbare Geschichte, mit Leuten in der Straße mal einfach mal zu quatschen über was weiß ich auch immer. Es geht teilweise aber auch so in richtig nahe Situationen, mal Berührung, Anfassen, ähnliche Dinge mehr, macht die Sache dann schon wieder komplizierter, oder? Fragezeichen.
Naja, ich rufe jetzt nicht dazu auf, fremde Leute in der Straßenbahn anzufassen. Also ich rufe eher dazu auf, ja, Leute auf einer menschlichen Ebene zu begegnen, offen zu sein, freundlich zu sein. Das ist eigentlich gesunder Menschenverstand, aber auch wieder in Berührung mit sich selbst zu kommen. Also ich propagiere ja auch die Stille oder mal wirklich auch die Langeweile zu genießen, die eigenen Gedanken zu beobachten. Also es ist eine Mischung aus in sich selbst reinhorchen und aus sich rausgehen, um mit anderen in Kontakt zu treten.
Ist es so, dass der zunehmende Trend, ständig online zu sein, ständig in Aktion zu sein, verfügbar zu sein, im Grunde genommen ihren Job als Glücksministerin auch mit häufigen Aufrufen zur Entschleunigung quasi sichert?
Naja, nähert, würde ich sagen. Mhm. Also es spielt natürlich damit in die Karten. Es gibt ja dieses Phänomen FOMO, Fear of Missing Out. Also diese Panik, irgendwas zu vermissen, ständig online zu sein, ständig zu checken und E-Mails und Nachrichten und da. Und das ist natürlich so ein Stress-Teufelskreis. Dann gibt es aber auch den Gegenpart, wo das Ministerium natürlich dann auch sehr aktiv ist. Das heißt JOMO, Joy of Missing Out. Das heißt wirklich ganz konkret seine eigenen Grenzen kennenzulernen und dann auch mal lernen, Nein zu sagen. Von wegen, nee, auf die Party habe ich keine Lust oder nein, die Aufgabe kann ich nicht auch noch übernehmen. Einfach gesund, achtsam mit sich selbst und seinem Umfeld umgehen.
In dem Sinne greife ich zu meinem Rucksack. Schluss von Leute heißt immer Geschenkezeit. Oh. Gina Schöler, Glücksministerin, war da.
Weihnachten war doch schon.
So, ich hab was mitgebracht, was im Grunde genommen dem entspricht, wo ich sagen würde, das ist sozusagen Ausdruck ihres Buchs. Also zum einen ein paar Schluffis, Lederhausschuhe mit Tradition, original aus Spanien. Größe 38, passt das?
Ist ein bisschen groß, aber ich ziehe einfach Wollsocken drunter.
So ist recht. Dann aus Oberhilbersheim in Rheinhessen unbehandelte Walnüsse, 500 Gramm. Da steht dummerweise auch der Preis drauf, das ließ sich nicht wegmachen, auch in der Tüte. Und dazu Lavendelblütenduft, ebenfalls von einem Spezialisten aus Rheinhessen. Darf ich Ihnen überreichen, sozusagen zur Entschleunigung. Das, finde ich, entspricht dem, was Sie in Ihrem Buch des Öfteren auch geschrieben haben. Ich hoffe, das hat ein paar Genussmomente für Sie.
Ich bin sehr gerührt. Vielen, vielen lieben Dank.
Ich danke Ihnen, dass Sie Leute
Gast
waren.
Trifft alles drei sehr gut zu.
Wunderbar. Selbsternannte Glücksministerin Gina Schöler. Ich hoffe, wir nehmen eine Menge davon mit, vor allem vom Glück ins Jahr 2017. Danke für den Besuch. Alles Gute.
Dankeschön. Alles Liebe.